Willkommen zu Frida trifft, einem Interview-Podcast aus der Schweizer Kulturszene. Eine Co-Produktion von Frida und dem Basler Stadtmagazin Bajour. Der Matthias Balzer und Helena Krauser treffen die spannendsten Kulturschaffenden vom Land und befragen sie zu ihren Ideen, Träumen, Ängsten und natürlich auch zu ihrem kulturellen Schaffen. Frida trifft auf den Punkt, wo das Herz der Gäste schlägt und öppe vielleicht auch den Wundepunkt.
Hallo miteinander, ganz herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Frida trifft. Am Mikrofon ist Helena Krauser. Hallo Helena.
Hallo zusammen.
Mein Name ist Matthias Balzer und wir dürfen heute Gast sein in der Kunsthalle Zürich beim Daniel Baumann. Hallo.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Guten Tag Daniel, wir haben beschlossen, das Gespräch auf Schriftdeutsch zu führen, weil das einen weiteren Publikumskreis auch mit einschließt. Wir beginnen unseren Podcast wie immer mit einem kleinen Spiel, das Helena jetzt erklären wird.
Genau, ich lege hier 6 Karten aus und du darfst 3 davon ziehen, eine nach der anderen und mir geben. Ich lese sie dann vor und dann kannst du sie kurz und knapp beantworten gerne.
Okay.
Also dann fange ich mal mit der obersten an hier. Was ist deine liebste Tageszeit?
Habe ich mir nie überlegt. Eigentlich alle Tageszeiten liebe ich. Und dann alle hasse ich auch, wenn ich nicht zufrieden bin. Aber Abend liebe ich. Ich liebe es sogar manchmal in der Nacht aufzuwachen. Und sogar nicht mehr einzuschlafen, früh morgens, auch im Sommer. Das ist das Schönste. Am Mittag die Hitze liebe ich. Ich könnte mich
alles
nicht entscheiden.
Und gerade jetzt aktuell?
So im Winter. Jetzt aktuell freue ich mich eigentlich, dass die Tage länger werden. Etwas, was ich, zwar habe ich jede Tageszeit gern, aber nicht, wenn die Tage kürzer werden. Ich, von mir aus könnte es immer von 5 bis 11 Uhr abends Tag sein. Ja.
Gut, dann nehmen wir die nächste Frage. Welcher Beruf wäre für dich ein Albtraum?
Ha! Sonst wird immer das Gegenteil gefragt. Wahrscheinlich wäre ich nicht zum Politiker geboren. Ich glaube, das fühlt sich... ich bewundere Leute, die das machen, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte die Geduld nicht, die Kompromissbereitschaft nicht, auch die Toleranz vielleicht nicht, um wirklich, und auch nicht, denn vor allem habe ich keinen Willen zur Macht. Das wäre wahrscheinlich das Hauptproblem. Also das wäre wirklich ein Stress für mich, Politiker zu sein.
Ja. Okay, dann wissen wir Bescheid.
Das ist nicht meine zweite oder dritte Karriere wird.
Was war deine schönste Reise?
Ja, das vielleicht nicht die schönste, aber eine ganz wichtige Reise war, Ende Gymnasium bin ich zu meinem Onkel nach Denver in die USA gefahren und ich hatte, es war Ende der 80er Jahre und ich, man war damals anti-amerikanisch eingestellt, wenn man so in dieser Links-Punk-Szene zu Hause war, wie ich das dachte, ich wäre oder auch war. Und dann diese Reise nach Denver und diese Landschaft in Amerika haben mich total überrascht. Und dann habe ich eigentlich, ich liebe die USA, ich liebe dieses Land. Ich, wie alle Länder, haben alle Probleme. Aber diese Weiten, das war eine riesige Entdeckung, vielleicht besonders, wenn man aus der Schweiz kommt. Nicht? Wo wirklich, es gibt ja nicht mal mehr in den Alpen kaum mehr einen Ort, wo man nicht ein Haus oder eine gelbe Wanderwegweiser sieht. Ja, also diese Leere und Weite, das hat mich total umgehauen.
Mhm. Gut, danke schön.
Daniel Baumann, du hast jetzt 10 Jahre lang hier in Zürich die Kunsthalle geleitet. Darauf kommen wir noch. Du bist aber auch Kurator oder einer der Co-Kuratoren der Engadin Art Talks, die es, wir haben vorhin nachgeschaut, seit 2010 gibt. Vielleicht kannst du uns kurz das Grundkonzept der Engadin Art Talks erklären?
Ich muss dazu sagen, ich war nicht von Anfang an dabei. Ich bin keiner der Mitbegründer oder Mitbegründerinnen. Das sind Beatrix Ruf und Hans-Ulrich Obrist und natürlich Christina Bechtler. Und alles hat angefangen im 2010 in der Turnhalle in Zuoz auf dem Dorfplatz und ist auch bis heute noch da. Man trifft sich in der Turnhalle, in der seine wunderbar schweizerische Sache, nicht diese Turnhallen, die man auch für Konzerte braucht und Volksfeste oder auch solche Symposien. Und ich bin dann dazu gestoßen, nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin, vor etwa 10 Jahren, mich Christina gefragt, ob ich da teilnehmen oder Teil davon sein möchte. Und ich habe es sehr gerne gemacht, obschon ich ehrlich gesagt skeptisch bin. Diese Vorträge ist etwas, was ich eigentlich lange nicht mehr ausgehalten habe. Ja, ich habe studiert und da sitzt man viele, viele Stunden und langweilt sich eigentlich schon über die Hälfte der Zeit in diesen Vorlesungen.
Das ist jetzt aber keine Empfehlung, um diesen Anlass zu besuchen, oder
ja,
doch?
Ja, die kommt jetzt. Und dann eben die Überraschung, steige ich da ein mit meiner Skepsis und auch meiner Abneigung. Und ich habe es wahnsinnig gern gehabt. Und zwar, weil es erstens die Vorträge kurz sind, 20 Minuten, und dann gibt es Q&A, also Frage-Antwort.
Mit dem Publikum.
Und das ist uns ganz wichtig, also es ist nicht nur ein Weg, sondern hin und her. Und es gibt, diese 20 Minuten sind sehr intensiv. Also da ist wirklich jemand, eine Koryphäe, die versucht, etwas auf den Punkt zu bringen in 20 Minuten. Und das dann so viel geistige Nahrung, dass man eigentlich gleich, also man schaltet 3 Gänge höher, um dabei zu bleiben. Und dann kommen natürlich sofort Fragen. Und dann geht's los mit diesen Fragen aus dem Publikum. Und das Format hat mir dann schon sehr gut gefallen. Es war eben nicht One-Way, sondern es war eben mehr Highway. Und das hat mich auch überzeugt, dabei zu bleiben und weiterhin mich da zu engagieren und das auch, ich mache sehr gerne, ja. Und etwas noch zusätzlich, das Ding ist eben so gut, weil es in Zuoz ist, weil es eben in einem kleinen Ort in der Schweiz oder überhaupt in einem kleinen Ort ist und die Leute nicht weggehen können. Das heißt, wenn man sowas in Zürich macht, dann kommen die Leute für einen Vortrag und gehen dann weiter. Die picken dann, die machen Rosinenpickerei, dann noch die Ausstellung, noch das Ausstellung, dieses Dinner und die das Treffen. In Zuoz
ist sonst nichts.
Hat's nichts, ja. Also fast nichts. Ich will sie jetzt nicht beleidigen, die Zuozer, aber.
Andersrum ist es auch so, dass gerade weil der Anlass im Oberengadin situiert ist, hat man vielleicht von Weitem gesehen den Eindruck, ja, das ist etwas für die Schönen und Reichen der Kunstwelt, die diesen Anlass besuchen. Ist es nicht auch ein bisschen so?
Auf jeden Fall hat dieses soll man das Stigma nennen? Es hat ein bisschen dieses Image wie Davos, das WEF für eine ausgewählte Schar von Leuten zu sein. Und das ist etwas, was vielleicht zu Beginn nicht so war, weil vor 15 Jahren, das Engadin war schon so beliebt, aber es hatte noch nicht dieses St. Moritz hat es, aber der Rest von das Engadin war noch nicht so gentrifiziert. Heute ist das ja wie Zürich tatsächlich, das Engadin. Man fühlt sich manchmal wie in Zürich oder in Mailand. Und dann kam aber dieser Vorwurf und da hat dann die Christine entschieden, auch mit Technikern wie Avi, der da im Hintergrund nicht sichtbar die Tonaufnahme gerade jetzt macht.
Hallo Avi.
ein Streaming auf die Beine zu stellen, so dass und alle auch gratis dabei sein konnten.
Also ist das so das Engagement für die Zugänglichkeit, dass es eben nicht nur für die Reichen und Schönen der Kunstwelt ist? Oder gibt es da auch noch was, was vor Ort getan wird, damit man da auch teilnehmen kann und sich nicht irgendwie außen vor fühlt?
Es gibt auch für billige Tickets für Studentinnen und Studenten, also es ist ein Kontingent. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man nur die Vorträge sich anhört, aber nicht noch an das Nachtessen geht und so weiter und so fort. Es ist aber auch, muss ich sagen, zu einem gewissen Grad ein bisschen komischer Vorwurf, weil jegliche Tagung, die man besucht, also professionelle Tagung mit Koryphäen und berühmten Leuten, kostet 500.000, 2.000 Franken. Also das wird oft von den Firmen bezahlt oder von der öffentlichen Hand, wenn das die Leute aus der Verwaltung sind. Das heißt, der Preis, den wir verlangen, ist eher billiger als eine normale Tagung.
Wie ist denn der Preis? Was kosten die Tickets?
Ja, da müsste ich jetzt nachschauen.
Okay. Ich glaube, es sind 50 Franken.
Also es gibt eben verschiedene, nein, aber wenn man die 2 Tage mit Essen und allem bucht, ist es schon, glaube ich, 1.000 oder Sie müssen, man muss das nachschauen. Es ist ein Kinoticket. Ja. Und dazu muss man natürlich eine Schlafgelegenheit im Engadin haben oder dann hin und her fahren. Also es ist tatsächlich, es ist nicht gratis, aber im Vergleich zu anderen Veranstaltungen ist es überhaupt nicht überteuert. Ja. Das stimmt einfach so nicht. Wenn man sich Tagungspreise anschaut, die sind halber Tag 500, nicht? Also da ist man... Und man kriegt also sehr gute Leute zu sehen, man kriegt auch viel Kaffee natürlich und man trifft schon interessante Leute. Ja.
Wir kommen nachher nochmal zu der Auswahl der Gäste. Jetzt zuerst mal das diesjährige Thema ist Form und Wirkung. In den letzten Jahren war es Jenseits von Ohnmacht, Beyond Powerless und Hoffnung mit Fragezeichen erst, dann mit Ausrufezeichen. Mir scheint das diesjährige Thema ein bisschen weniger politisch, mehr so wieder auf die Kunst reduziert. Stimmt das oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, es ist interessant, dass du das so siehst. Ich hatte eher das Gefühl, dass die vorderen Themen vielleicht ein bisschen eher philosophisch waren, vielleicht philosophiepolitisch. Natürlich jenseits der Ohnmacht oder der Hoffnung oder Matter and Memory war ja auch mal, also Material und Erinnerung. Wir hatten letztes Jahr und vorletztes Jahr waren wir beeindruckt von Leuten, die etwas bewirken. Das ist, wenn man in der Kultur arbeitet, glaube ich, ein Dauerthema ist, was bewegt man eigentlich? Ist man da in diesem schön geistigen, in dieser schön geistigen Welt unterwegs, wo man sozusagen ein bisschen Dekoration macht für das Leben der anderen? Oder gibt es die Möglichkeit, dass Kunst eine tatsächliche Wirkung, einen Impact hat? Und da haben wir Leute gesehen, jetzt in den letzten 2-3 Jahren, die haben irgendetwas angerissen und haben was bewegt. Und plötzlich haben wir gedacht, okay, wie bewegt man was? Das interessiert uns. Und weil wir eben in der Kultur sind und nicht in Unternehmen und in der Wirtschaft.
Oder eben in der Politik.
Oder in der Politik sind, spielt Form eine Rolle. Das war also, dass man... Oder welche Rolle spielt dann Form? Das ist eigentlich die Frage. Ja. Wirkung und Form, das haben wir gedacht, weil...
Geht es da auch darum, welche Form Wirkung erzielen kann? Welche Mittel man verwendet, um Wirkung zu erzielen?
Zum Beispiel und vielleicht auch, also jetzt, wenn man es ein bisschen weit schiebt, kann Schönheit Wirkung entfalten, die dann tatsächlich auch vielleicht politisch oder gesellschaftsverändernd wird. Nicht? Solche Fragen könnte man sich stellen. Weil Schönheit wird normalerweise als etwas, mindestens in protestantischen Kulturkreisen, als etwas Problematisches oder nicht so überzeugend.
Also es geht gar nicht unbedingt nur um politische Wirkung. Ich meine, Milo Rau sagt ja, Resistance has no form, resistance is the form. Also, aber da geht es um Widerständigkeit gegen politische Vorgänge bei ihm. Ihr fasst das nicht so eng, wenn du davon sprichst, dass es eben auch um Ästhetik geht, die Wirkung erzielen kann.
Also, finde ich, was Milo Rau sagt, ist natürlich toll, aber das ist so der Idealfall, wenn das deckungsgleich ist, wenn die Frage ist vielleicht
Der Blickwinkel ist umgekehrt. Wenn man jetzt, wir haben eine Architektin aus Ägypten eingeladen oder wir haben jetzt also im Januar und haben ein Trio von Tänzerkünstlerinnen, die das Ballett von Marseille völlig auf den Kopf gestellt haben, weil sie alle eine neue Herangehensweise ausprobiert haben. Das ist mal etwas interessant. Und jetzt dazu fragen, ja, neue Herangehensweise ist ja gut und recht, aber was spielt dann, da spielt doch Form eine Rolle, weil es gibt ja Leute, die machen neue Herangehensweise und keiner interessiert das. Und dann gibt es Leute, zum Beispiel in der Überzeugung, glaube ich, spielt Form eine Rolle. Also ich habe eine Idee, dass ich etwas anderes will. Und dann ist, glaube ich, wenn das überzeugt gemacht wird, dann überzeugt es. Und wenn es aber, und da spielt eben Formulierung, Form, Sprache eine Rolle. Wenn es aber schlecht gemacht ist, dann überzeugt es mich halt auch nicht. Dann sage ich, ja, tolle Idee, die Intention ist super, aber wie langweilig ist das?
Das ist also auch eine Frage nach der Qualität.
Genau, und dann könnte man sagen, Qualität ist nahe, also Form spielt eine zentrale Rolle für Qualität. Ja. Das sind solche Behauptungen oder Fragen auch. Ja.
Es sind ja eben nicht nur Kunstschaffende da, sondern auch Leute aus der Politik oder aus der Wissenschaft, glaube ich auch. Mhm. Wie wählt ihr denn da aus, wer zu den Engadin Art Talks kommen soll?
Es sind pro Ausgabe 10 bis 12 Leute. Also es sind nicht 50. Also man wählt tatsächlich aus und könnte viele andere auch einladen. Mhm. Es ist insofern wie alle diese Tagungen, gibt es eine Willkürlichkeit. Was uns wichtig ist, ist, dass ganz verschiedene Perspektiven nach zu Ort kommen und diese Engadin Art Talks. Aus verschiedenen Weltgegenden, aus verschiedenen Lebenserfahrungen, aus verschiedenen Altersgruppen und, weil man eigentlich interessiert uns Kohärenz nicht. Es interessiert uns nicht, dass diese Engadin Art Talks ein schönes Ganzes geben, sondern wir, und das muss ich sagen, hat vielleicht mit uns allen zu tun, ich will inspiriert werden, ich will nicht einen schlüssigen Tag erleben, ich will einfach bombardiert werden mit Informationen, Wissen, Inspiration. Und das ist natürlich, je mehr man Leute aus verschiedenen Feldern einlädt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und es ist tatsächlich, funktioniert sehr gut. Also, ich bin natürlich jetzt...
Ja, anscheinend ist es so, weil das die Engadin Art Talks haben ja mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau seit wann, aber das Engadin ja auch verlassen. Also Engadin Art Talks gibt es im Centre Pompidou in Paris, es gibt sie hier, es gab sie hier in der Kunsthalle, es gibt sie, glaube ich, eine nächste Ausgabe auch in Genf, also Engadin Art Talks wandern. Das heißt, aber ich lese das schon so, dass es anscheinend ein erfolgreiches Format ist, dass es auch an anderen Orten, eben nicht nur im ruhigen Bergdorf funktioniert, sondern anscheinend auch in Großstädten.
Vielleicht eine Anschlussfrage, wieso ist das denn so, wenn es doch sowieso schon so viele Künstler- und Wissenschaftsgespräche gibt und wie du vorhin gesagt hast, man manchmal schier einschläft in der Uni, wenn da endlos gesprochen wird?
Also ich denke, dass die treibende Kraft ist hier wirklich Christina Bächle, die Gründerin dieser und sie hat dann gesehen, wie das läuft, gut läuft in Zwots. Es ist ein Erfolg, wir sind immer ausverkauft und die Leute sprechen auch darüber und kommen auch gerne hin. Es sind schon, eigentlich die meisten sagen immer ja. Also wir hatten, also ein Höhepunkt war schon Joachim Gauck, der frühere der Präsident von Deutschland.
Bundespräsident.
Es war ein unglaublich toller, das war etwas vom Besten, was ich je dort oben erlebt habe, wie der gesprochen hat. Das heißt, das hat dann irgendwie natürlich Christine auch beflügelt zu denken, okay, wir machen den Swartz, aber das könnte ja auch noch mehr als einmal pro Jahr stattfinden. Und dann hat sie angefangen, Kooperationen mit anderen Orten, Institutionen, weil das Format irgendwie gut oder auch respektiert ist und beliebt ist. Und ich glaube, ein Teil ist diese, also wir sind wirklich ziemlich hart mit diesen 20 Minuten, ja. es ist eben nicht diese 40 Minuten oder eine Stunde.
Also da darf nicht überzogen werden.
Also, ja. Ich sitze dann vorne und habe dann, das sieht man ja von hinten nicht, wir machen dann diese Zeichen oder halten kleine so Papierchen hoch für meine Kolleginnen und Kollegen noch 3 Minuten und dann wird also schon Druck gemacht, dass es eingehalten wird.
Das deckt sich ein bisschen mit dem Thema von diesem Jahr, eben mit der Form, dass es eine solche Form braucht.
Ja, es braucht diese Rahmensetzung, die ist schon hilfreich. Nur einmal hat Oscar Tuason, es ist dann so, wenn dann Künstlerinnen und Künstler kommen und die so an dieses Performative reingehen, dann sind wir manchmal ein bisschen großzügig. Und Oscar Tuason, der hat es dann so ausgereizt, der hat weder auf uns geschaut noch sonst was, der hat einfach endlos gesprochen. Ja. Der hat nicht aufgehört. Die Leute sind gegangen. Am Schluss waren irgendwie noch 40 Leute im Raum von 200. Es hat ihn nicht gestört. Er hat weiter gesprochen. Es war großartig.
Frieda trifft läuft schon seit dem August 2023. Und wir haben noch lange nicht alle Gäste getroffen, die wir zum Gespräch möchten einladen möchten. Damit das weiterhin möglich ist, kannst du uns unterstützen. Auf friedemagazin.ch den Spenden-Button drücken und es geht los.
Okay, das war ein kleiner Ausblick zu den Engadin Art Talks. Die starten dieses Jahr am 25. Januar. An diesem Wochenende ist vielleicht schon auch ein Besuch im Engadin wert. Ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt. Falls man möchte, muss man sich wahrscheinlich sputen. Das war eine deiner Aufgaben, die du in den letzten Jahren gemacht hast. Du hast, vielleicht um dich noch kurz so vorzustellen, du bist Kunsthistoriker, du bist Autor, du hast fürs Kunstbild, fürs Parkett oder das Pike Art Quarterly geschrieben, du bist aber vor allem als Kurator tätig, du warst, wie du vorhin gesagt hast, auch in den USA tätig, du warst in Bern tätig, jetzt hier in Zürich. Wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen?
Ja, das verdanke ich meiner Familie und insbesondere meinem Vater, der sehr kunstinteressiert ist. Und wir sind aufgewachsen in einer Familie, wo auch Schauspielerinnen und Schauspieler kamen, Künstlerinnen und Künstler. Das war, mein Vater war mit Dingeli oder mit Luginbühl befreundet, ich bin in Burgdorf aufgewachsen, hat sich dort lokal für die Kunstszene und fürs Theater stark engagiert. Da gab es ein großes Interesse. Und das reicht dann nicht, weil meine Kinder sich nicht so sehr für Kunst interessieren. Ich habe da etwas falsch gemacht, offenbar. Aber es gab ein Erlebnis, und das war 1983, haben die in Burgdorf, und da war auch mein Vater beteiligt, ein Bildhauersymposium organisiert. Auf der Schützenmatte der Almend in Burgdorf haben irgendwie 5 oder 8 Künstler öffentlich gearbeitet. Und ich bin da als Teenager.
Dann 83, da warst du 16.
Ja, genau. Ja. Bin ich mit dem Fahrrad immer dort runter und habe denen zugeschaut und irgendwie diese Stimmung und diese Freiheit und dieses andere Leben und das. Es war einfach etwas völlig anderes, das mich fasziniert hat. Und ich glaube, da habe ich gedacht, okay, das ist eine Welt, die ich interessant finde. Diese
Ging das mehr von den Werken oder von den Menschen, also den Künstlerinnen aus?
Es ging von diesem Lebensgefühl aus. Die sind da rumgehangen, haben geraucht und haben gedacht und diskutiert und dann etwas gemacht oder nichts gemacht und dann entstand tatsächlich auch etwas, dann hat mich das angefangen zu interessieren. Dann bin ich in die Kunsthalle Bern, habe ich mir immer die Ausstellung angeschaut und mich so eigentlich in diese visuelle Sprache reingelebt.
Aber dann fandest du diesen Lifestyle quasi, der Künstler da interessant oder das Lebensgefühl, bist dann aber nicht Künstler geworden, sondern Kunsthistoriker.
Genau, und dann, wenn man das, ist eine gute Frage, weil wenn man natürlich so diesen Zugang hat auf einem Lebensgefühl, dann fragt man sich, ja, was kann ich machen, um das Lebensgefühl auch zu haben? Und dann wäre natürlich, und es war auch Künstler werden eine Option. Und dann bin ich Ende der 80er Jahre, oder viele, ja, ich müsste jetzt nachschauen, wann es war, sah ich eine Ausstellung von Bruce Naumann. Das hat mich dermaßen beeindruckt, dass ich gesagt habe, das kriege ich nie, so weit kriege ich, das kriege ich nie hin. Also das ist eine verlorene Mühe. Ich brauche keinen, nicht Künstler zu werden.
Das ist ja das Untergeher-Erlebnis von Thomas Bernhard. Nur kurz eine Klammer, das ist ein Roman von Thomas Bernhard. Das ist ein ganz begabter Pianist und der besucht ein Horowitz-Seminar. Ja. Und dummerweise ist an diesem Seminar auch Glenn Gould anwesend und spielt da. Und er hört Glenn Gould spielen und sagt, nee, ich höre jetzt auf, Klavier zu spielen, weil so gut wie der werde ich nie. Ja, das ist ein bisschen ein solches Erlebnis.
Ja, es war ein solches Erlebnis, obschon ich nie bis da dann, ich hatte nie Kunst gemacht, aber es war nicht in den Optionen, ist und das, schwupps, weg. Und was blieb dann übrig? Ja, Kunstgeschichte. Und dann bin ich nach Genf und habe dort Kunstgeschichte studiert. Und habe angefangen, Ausstellungen zu machen in meiner Wohnung. Zuvor hatte ich schon mal eine Ausstellung in einem Koffer, eine Koffergalerie gemacht und so. Und dann, das Zweite war natürlich, wenn man in Bern, also in Burgdorf, in der Nähe von Bern aufwächst und oft nach Bern fährt, dann gab es diese Rollen und denkt, ich werde irgendwie so mit Kunst und Ausstellung möchte ich was machen. Dann sind die großen Rollenmodelle, waren halt vor Ort, Harald Seemann, nicht diese Tradition der Berner Kunsthalle, Johannes Gachnang, dann kann Jean-Hubert Martin, Ulrich Log, alles Männer, so war diese Welt damals noch. Und das waren dann ja gute Vorbilder. Man gedacht, ja, das sieht nicht schlecht aus, ja.
Was hast du damals für Kunst dann in deiner Wohnung ausgestellt? Was hat dich interessiert?
Ich war dann schon in Genf am Studieren und bin dann, ehrlich gesagt, weil es mir nicht so gut ging, so eine Krise hatte, persönliche Krise hatte, bin ich dann in einen Vorort gezogen, der hieß Donne, so Suburbs, ganz lang, grauenhaft, langweilig in ein Studio. Ich habe gedacht, jetzt muss ich mal ins Exil und mich wieder Zweck machen, wieder aufrappeln. Und dann ging es mir besser, dachte ich so, jetzt ziehe ich zurück in die Stadt. Und dann hatte ich aber diese Wohnung noch, dieses grauenhafte Studio in einem grauenhaften Gebäude, in einem grauenhaften
Ort. Klingt nach einem tollen Ort, um sich von der Krise zu erholen.
Ja. Ich habe irgendwie gedacht, ich muss jetzt mal weg an einen Ort, auch genau, aber eigentlich an einen Ort, den ich gar nicht, der mir nichts bedeutet, ja. Weil eigentlich ging es ja nicht um den Ort, sondern ich muss mit mir mich beschäftigen und dann noch ein Ort, wo ich mich dann noch irgendwelche Emotionen auch noch investieren musste, war ich eigentlich ganz froh, dass das so hässlich war. Und dann bin ich zurück in die Stadt und hatte aber diese Wohnung noch und habe dann eine Ausstellung organisiert zu den Tellern von John Armleder. Der hatte nämlich eine Edition gemacht, signierte im Teller. Die konnte man billig kaufen, es 25 Franken, ein Teller. Und dann habe ich sozusagen als Kommentar zu einer Ausstellung, die er hatte, es war nämlich so, wie viel Zeit haben wir, wenn ich mal anfange zu erzählen, es geht endlos.
Sprich nur, die Geschichte Zeit, ja. Möchten wir jetzt noch hören, die Ausstellung in der Wohnung. Es war wahrscheinlich eine deiner ersten, die du gemacht hast, oder?
Die erste war in einem Koffer.
Gut, die lassen.
Okay, of ja. Modern Art. Also der okay. Geht so weit zurück, wollen wir jetzt nicht.
Okay, aber bleiben wir bei der
Wohnung. Also nur kurz, ich mache kurz. Ich krieg irgendwie, es war 93, kriege ich eine Einladungskarte von der Galerie Pierre Hubert, so eine wichtige Galerie in Genf. Eine groß angekündigte Ausstellung von John Armleder mit Buffet Hotel du Richemont, bla bla. Und dann dachte ich, okay, das ist schon, das kann ich auch. Dann bin ich an den Bahnhof gefahren. Damals gab es am Bahnhof diese Print-on-Demand-Business-Card-Postkartenautomaten. Die gab es nur kurz. Habe eine Einladungskarte gedruckt, da stand drauf John Armleder Les Assiettes und die Adresse meiner Galerie. Und zwar noch eine Hommage an Koppli. Und sie ist irgendwie Baumann und Koppel oder irgend sowas. So eine fiktive Galerie.
Die Adresse deiner Wohnung.
Meine Wohnung dort in diesem schrecklichen Ort. Eröffnung am nächsten Tag. Und dann habe ich das allen geschickt. Und dann war Pierre über, wie man mir erzählt hat, war dann empört und hat dem John Armleder angerufen und hat gesagt, warum machst denn du eigentlich eine Einzelausstellung einen Tag nach der Eröffnung bei mir? Dann hat John Armleder gesagt, ich weiß es auch nicht, weil ich von dieser Ausstellung gar nicht wusste. Und dann habe ich, und ich habe das einfach so als, wollte das so machen, eine Art...
Aber hast du ihn auch eingeladen, den John Armleder?
Ja, ja, aber er wusste es nicht, ja, dass die Ausstellung stattfindet, weil ich war ja der Sammler. Ich ging davon aus, wenn ich die Werke habe, kann ich sie ja zeigen, wann ich will. Ja. Deswegen habe ich auch nicht gefragt. Und er war natürlich begeistert, weil er solche Sachen gern hat. Und wir sind dann auch alle gekommen. Und man hat diese Art, diese Ausstellung eröffnet. Und es war natürlich eine Parodie auf eine Galerie gleichzeitig. Es war so tun als ob. Ja.
Man auch imitiert. Mit Aperorisch.
Ah, ja, bei mir, genau. Bei mir waren es Salzstängel aus der Migros, nicht Aperorisch aus dem Hotel de Riche.
Danke für diesen kleinen Einblick in deinen Start quasi als freischaffender Kurator. Du hast ja auch dann in Basel noch quasi so Offspaces später kuratiert. Du hast aber auch, und ich glaube, das ist für lange Zeit, die Adolf-Wölfli-Stiftung im Kunstmuseum Bern betreut oder kann man sagen kuratiert oder also warst zuständig für diese Stiftung. Wie Adolf-Wölfli als einer der großen Außenseiter der europäischen Kunst, nennen wir es mal so. Inwieweit hat dich diese lange Zusammenarbeit mit seinem Werk geprägt?
Also es hat mich tief geprägt, muss ich sagen. Ich bin, glaube ich, 89, habe ich ein Praktikum gemacht im Kunstmuseum Bern und wurde der Adolf-Wölfli-Stiftung zugeteilt, oder 88 oder 87. Es war damals war Zafferei, ja. Also ich ging immer am Morgen, diese Demonstration, am Morgen ging ich 4 Stunden in die Adolf-Wölfli-Stiftung und am Nachmittag ging ich auf die Straße, mich mit der Polizei und den anderen.
Genau, das war damals, als Zafferei abgerissen worden ist. Und dann
habe ich immer zuerst für die Institution gearbeitet und nachher bin ich auf die Straße. Und ich war aber kein Wölfli-Fan, muss ich sagen, und bin aber langsam so reingerutscht und es hat mich immer mehr zu interessieren begonnen. Und 1991 hat dann Elka Spörri, die damalige Leiterin der Adolf-Wölfli-Stiftung, mich angerufen und hat gesagt, Anel, kannst du nicht zurückkommen, es ist ein Chaos hier, ich brauche jemanden, der Ordnung schafft. Dann habe ich gesagt, doch, das mache ich gerne. Und dann bin ich einen Tag pro Woche habe ich dort gearbeitet, als junger Kunsthistoriker. Und 1996 habe ich die Stiftung übernommen. Es war insofern total wichtig, weil ich mit einem Werk zu tun hatte, das in der Kunstgeschichte, so wie sie mir gelehrt wurde und wie ich sie in den Büchern las, diese Kunst fand, gab es nicht. Ja. Die hatte nicht Eingang gefunden in den Kanon, wie viele andere Kunst auch, wie man heute weiß, sehr viel andere Kunst von Frauen, Leuten mit anderem, von Menschen, Künstlerinnen und Künstlern mit anderem kulturellen Hintergrund. Und da habe ich gesehen, dass wir diese Kunstgeschichte anders denken müssen, weil ich ging davon aus, das Problem war nicht bei Adolf Wölfli, dass er nicht in der Kunstgeschichte war, sondern es war unser Problem, dass wir das nicht richtig dachten. Ja.
Vielleicht kannst du die Kunst von Adolf Wölfli kurz beschreiben, was man da sehen kann an Werken, für die, die das nicht kennen.
Ja, Adolf Wölfli ist 1864 im Emmental geboren, hat ein absolut miserables Leben gehabt, insofern als die Familie auseinanderbrach und dann wie man dem sagt, armengenössig wurden, sind total verarmt. Die Mutter mit ihrem kleinsten, jüngsten Sohn Adolf wurde per Karren zurück ins Emmental, von Bern ins Emmental geschafft. Adolf Wölfi wurde auf den Dorfplatz gestellt und an Bauern verkauft. Es war eben ein sogenanntes Verdingkind. Und das alle 2 Jahre wurde dieser Bube wieder verkauft als Arbeitskraft. Kam dann mit dem Gesetz in Konflikt, hatte auch es gab einen versuchten Übergriff auf minderjährige Mädchen. Es kam nicht zur Aufführung, aber wurde verhaftet. Und er war so verhaltensauffällig, dass man ihn nicht ins Gefängnis gesteckt hat, sondern in die Psychiatrie, lebenslang. Und da hat er dann angefangen zu zeichnen. Also der hatte ein paar Jahre Schule besucht und war eben sonst ein abgeschlagenes Kind als Arbeitskraft und hat dann aber angefangen zu schreiben und zeichnen. Und er hat sich eine neue Kindheit erfunden auf 3000 Seiten, die halt das Gegenteil seiner wirklichen Kindheit war. Wie man heute sagen würde, eine Autofiktion. Und diese Autofiktion hat sein Leben lang ihn beschäftigt und es wurden 25.000 Seiten mit Zeichnungen und Kompositionen und Collagen. Eine völlig jenseitige, psychedelisch-megalomanische Lebensentwurf, der aber eigentlich ein Panorama der damaligen Zeit war. Auf eine ganz eigenartige Weise und natürlich eine Stimme von unten. Es gab keine Künstler aus dieser gesellschaftlichen Schicht, nicht, wie es bis heute kaum Leute gibt. Und das alles hat dann mich natürlich interessiert und das Interesse für diesen Künstler hat mich interessiert. Die Leute, es ist eine wirklich tolle Kunst. Es ist vieles nicht verständlich, aber es ist etwas, was einem nicht loslässt, wenn man sich mal vertieft. Es ist voller Schönheit und Tragik. Es ist ein Drama eigentlich. Und viele Künstlerinnen und Künstler haben sich für ihn interessiert. Also von Jean Dubuffet über Rainer Maria Rilke, Meret Oppenheim, Terry Riley aus der Musik, aus dem Theater und so weiter und so fort. Das gab halt Stoff und gibt Stoff für Jahre, wenn man da sich dafür.
Und auch du hast gesagt, Wölfli hat nicht zum Kanon der klassischen Kunstgeschichte gehört, wurde quasi erst später rehabilitiert und so weiter. Ist das, und du hast gesagt, das liegt eigentlich eben an uns, nicht an ihm, sondern an der Kunstgeschichte. Ist das ein Prozess, der sich mittlerweile stark gebessert hat oder, soweit man es überblickt, haben wir heute nicht auch viele blinde Flecken und sehen die Wölflis unserer Zeit nicht? Oder hat sich das irgendwie verändert? Seit den 90er Jahren ist ja schon in der Kunstwelt viel gegangen. Sie hat sich auch internationalisiert und so weiter.
Ich glaube, es hat sich stark verändert und zum Guten. Mindestens was die Aufmerksamkeit oder das Interesse betrifft. Schwieriger werden die Narrative, diese Erzählungen, die Geschichtsbücher zu verändern, weil das ist ein sehr langsamer Prozess, in dem stecken wir mittendrin. Also der läuft da sehr virulent und ich finde es auch sehr interessant. Und ich glaube, es gibt es gibt nie eine Zeit ohne blinde Flecken. Es ist einfach so, Geschichte ist auch spiegelt auch Machtverhältnisse. Bei Geschichte geht es auch um Macht und da geht es auch natürlich darum, gewisse Sachen auszublenden, weil sonst es funktioniert halt einfach so. Aber diese Diskussion, was, wie, wo, warum geschieht, das ist schon sehr interessant. Und anhand von Wölfli habe ich erst realisiert, wie unglaublich auch stark diese Mächte und wie stark der Kanon ist und wie stark hier auch blockiert wird und es halt um Vorherrschaft geht, um Deutungshoheit, um Gatekeepers und so weiter und so.
Mir scheint es bei deiner Tätigkeitswahl so ein Muster zu geben, dass du immer zuerst nicht so überzeugt bist, also nicht von den Engadin Art Talks und nicht von der Adolf-Wölfli-Stiftung. Und dann irgendwie doch, wie kommt das? Wieso machst du das dann trotzdem, wenn es dich eigentlich nicht interessiert?
Also es gibt sehr viele Sachen, die mich nicht so interessieren und tatsächlich auch nie interessieren haben. Dann sind sie auch verschwunden. Und dann gibt es eigentlich auch in der Kunst die Sachen, die mich nicht interessieren oder ein bisschen ärgern auch oder so ein bisschen so widerständig sind. Und dann, wenn ich tiefer gehe, plötzlich sehe ich viel mehr. Und dann finde ich, wird es richtig interessant, weil ich eigentlich, wenn es mich gleich überzeugt, ich mich auch sehr schnell wieder zu langweilen beginne, wie in den Vorlesungen. Und dann, wenn ich etwas habe, was so widerständig ist oder ein bisschen so mich herausfordert, dann ist natürlich einfach, ja, ich habe schon vergnügt mich besser dann. Es fordert mich mehr heraus. Ja.
Gab es diesen Widerstand auch, als du in der Kunsthalle angefangen hast? Zuerst?
Ja, es ist tatsächlich so. Ja, ist eine gute Frage. Okay, das ist jetzt ein bisschen eine persönliche Frage, insofern als natürlich das darauf hinzielt, dass ich Reibung brauche. Nicht? Das wäre ja der Hintergrund dieser Frage. Und es ist tatsächlich so, dass ich das ganz gerne mag. Also ich mag gern, ich verstehe die Welt nur im Vergleich, im Verhältnis zu anderem. Ja. Ich habe keine Überzeugungen, also ich habe große, ganz starke also Überzeugungen, aber nicht vorab. Ja. Ich will natürlich Integrität, Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, das sind mir ganz wichtige Sachen. Aber tatsächlich ist im Verhältnis zu meiner Umwelt arbeite ich. Das
als Reaktion auch auf die Umwelt.
Aus Auseinandersetzung, ja. Und das macht mir Spaß. Ja. Also auch, weil es mit Sprachen zu tun hat. Nicht? Dass dann Rahmensetzung, Form. Dann finde ich immer lustig, auch sich zu überlegen, dass, wie man vielleicht etwas umformen kann oder umdrehen kann oder unterlaufen kann oder affirmieren kann oder spielen kann. Vielleicht bin ich eher ein spielerisch, ich spiele nicht so gern, aber ich habe vielleicht eine spielerische Ader mit der Umwelt.
Vor 10 Jahren, als es in Basel noch die Tageswoche gab, hast du da im Interview mal gesagt, du möchtest die Kunsthalle einem Stresstest unterziehen. Jetzt nach 10 Jahren hat sie den Stresstest bestanden.
Habe ich ihn bestanden? Habe ich ihn überlebt? Also Ausgangspunkt dieser Aussage war diese Feststellung, dass die Welt der Ausstellung, der Kultur, der Kunst sich total verändert hatte. Also von einer Nischenbeschäftigung in den 90er Jahren war man wirklich eine kleine Gruppe, man wurde belächelt, dass man zeitgenössische Kunst interessant fand und so weiter und so fort, ist das zu einem Riesending geworden. Also von, ich sage immer, in den 80er Jahren gab es vielleicht 100 wirklich tolle Akteure in Europa, also 20 Institutionen, 20 Galerien, 20 Kuratoren.
Und man hatte das Gefühl, man hatte den Überblick, oder?
Ja, ja, das war tatsächlich, jeder hat jeden gekannt und es gab auch 20 tolle Galerien und das war es dann auch schon. Und dazu noch vielleicht ein paar tausend Publikanten. Jetzt haben wir 400 Biennalen, 400 Messen, damals gab es ja 4 Biennalen, ja. Also es ist eine Riege, Zehntausende von Galerien und Museen, soweit das auch gereicht. Also es war eine völlig neue Situation und ich habe mir dann überlegt, ja, was ist dann die Rolle von einer Kunsthalle in dieser völlig neuen Landschaft? Das war meine Frage. Und dann, weil ich das ja nicht weiß, weil ich bin eben kein Theoretiker, sondern ein Praktiker, ein Learning by Doing Mensch, habe ich gedacht, okay, Stresstest. Jetzt gucken wir mal, was das Ding aushält. Ja.
Und wie macht man das?
Und ich habe es dann gedacht, also eine Kunsthalle, das Kernbusiness einer Kunsthalle ist Kunst zeigen und das, ich liebe Kunst und das mache ich weiterhin. Und das Zweite dachte ich aber jetzt, was wäre, wenn diese Kunsthalle was anderes wäre? Also wenn man sozusagen die Funktion ändert. Und dann haben wir, einmal habe ich mit einem Künstler, wurde die Kunst halt zur Kirche, das hieß The Church, in Zusammenarbeit mit der Reformation.
Also mit Gottesdiensten?
Mit auch, Gottesdiensten. Ja. Am Sonntag habe ich mit der Universität Zürich, dem theologischen Seminar, gesprochen und haben mir möglich gemacht, dass Studierende sozusagen trainieren in der Kunsthalle, am Sonntag eine Predigt halten. Dann haben wir mit dem Schauspielhaus ein Tanztheater gemacht und wir haben diese Playground-Spielplatzausstellung gemacht, wo 3 Monate lang die Kinder kamen und gespielt haben. Ich habe jetzt mit der ETH zusammen gearbeitet und so weiter und so fort. Und ich habe mir überlegt, das war die Frage, ja gut, wenn man, was passiert, wenn etwas anderes wird?
Wie ist es? Meine Wahrnehmung ist ein bisschen so, der Kunstraum frisst alles. Also der kann alles in sich aufnehmen. Ist das so oder bist du da eben an Grenzen gestoßen?
Ich glaube schon, dass er alles fressen kann, weil das eigentlich auch die Forderung der Moderne ist, dass eben Kunst alles sein kann und jeder ein Künstler ist und so weiter und so fort, was ich auch so ein bisschen für eine schwarzhafte Sache halte. Aber das Interessante, ich habe mich dann schon überlegt, ich habe mich ja da aus dem Fenster gelehnt und ich habe tatsächlich, also mein Bewerbungsschreiben stand, ich habe geschrieben, wenn ich Direktor werde, unterziehe ich diese Kunsthalle im Stresstest. Das war sozusagen mein Projekt. Ja. Und ich habe dann schon überlegt, was ist die Schlussfolgerung aus diesem...
Jetzt nach 10 Jahren. Ja. Und du hast vorhin erzählt, glaube ich, Ende Februar gibst du hier die Schlüssel ab,
genau,
oder?
Genau, ich bin noch einen Monat da. Und ich weiß es nicht. Beziehungsweise die Schlussfolgerung ist eine andere, als ich erwartet habe. Es ist eigentlich, was passiert ist, ist eine Art Zuwendung oder ein Interesse für das Publikum.
Vermittlungsarbeit, oder?
Genau. Ja. Das ist es eigentlich daraus geworden. Ich habe plötzlich, erst habe ich festgestellt, es gibt ein sehr interessiertes, kunstinteressiertes Publikum. Allgemein in der Stadt, in der Schweiz und überhaupt, die Leute interessieren sich für Kunst und oftmals holen wir die nicht ab. Ja. Und dann kann man natürlich Vermittlung machen, weiß nicht was alles, aber ich hatte eben auch das Gefühl, es ist nicht nur, die Vermittlung ist nicht einfach zuständig als Krücke für was das, die Ausstellung nicht leistet, sondern dann habe ich, die Ausstellung muss eben auch sich ändern.
Und also, dass die Kunst selbst erklärender wird.
Nein, dass vielleicht die Institution sich weniger eng denkt. Dass die Institution sich öffnet gegen außen. Ich glaube, die Kunst muss Kunst bleiben. Die soll das nur machen. Aber die Institution habe ich immer als etwas enorm Wichtiges empfunden, aber auch als etwas Arrogantes, ja. Ich empfinde, die Institution ist das Problem jeder Institution, auch der politischen Institution, sei es die Schule, alle, die haben ja eine Aufgabe, die haben einen Rahmen, die haben
und eine Machtposition auch.
Und haben eine große Machtposition, ja. Und ganz vieles wird zwar getan, um das nicht zu haben, aber im Grunde wird nicht gebrochen, weil das sie eigentlich, das würde ja heißen, sie müssen die Identität grundlegend überdenken, das will ja niemand. Ja.
Und also so das Standing und ja.
Genau, und dann sind das eigentlich Alibi-Lippenbekenntnisse, aber wirklich dort, wo es dann ans Eingemachte geht, dass dann in der Kunsthalle Zürich vielleicht eine Ausstellung gar keine Kunst zeigt. Wie jetzt in der letzten Ausstellung habe ich schon in der Zusammenarbeit mit der ETH habe ich gedacht, vielleicht wird das eine Ausstellung werden ohne Kunst. Und dann dachte ich, das ist auch eine komische Aussage, nicht? Weil das denkt man sich, das ist so wie die uninterfragte gegebene Sache. Das muss immer da Kunst sein. Und ich habe dann, weil ich gerne herausgefordert werde, habe ich das nicht theoretisiert. Ich habe einfach gesagt, ich probiere aus. Ich schaue mal, ich will wissen, was die Realität produziert. Ich will nicht wissen, was ich wissen soll. Und ich will es erfahren, ja. Und da gab es halt, das hat sicher vielen nicht gepasst und andere waren begeistert und das ist alles. Aber was es dazu geführt hat, es hat ein riesiges, es hat, ich würde sagen, Zehntausende von Leuten in die Kunsthalle gebracht, die noch nie hier waren, ja.
Also diese Formate, wie hier eine Kirche zu installieren, wissenschaftliche Dinge, ja. Das Tanztheater hier reinzubringen und so. Das,
Playgrounds. Ja. Wir hatten also auch jüdische orthodoxe Familien aus dem Kreis 3, die kamen dann mit den Kindern, haben Picknick gemacht und gespielt. Mhm. Und bei 100 Ways of Thinking mit der Universität Zürich kamen 10.000 Leute, da waren 80% noch in der Kunsthalle. Und natürlich kann man sagen, okay, das hat wenig mit Kunst zu tun, das lässt sich noch diskutieren, aber es hat halt enorm Spaß gemacht, muss ich sagen, und habe vielleicht ich glaube nicht, also es hat, mir hat Spaß gemacht, muss ich sagen, was ich sagen wollte. Und dann habe ich kürzlich ein Interview, ich bin an einem Gespräch mit dem amerikanischen Tänzer und Choreografen Trashel Harrell, der in Zürich ja zu Hause ist. Und wir versuchen, das ein ganzes Oeuvre durchzubesprechen, wie ein Katalogresen. Und dann sagt er mir, ein Typ hat ihm mal gesagt, dass man als Künstler, zuerst macht man es für sich selbst. Man macht es einfach, weil man irgendetwas, einen Drang hat. Ja. Und dann der zweite Schritt ist, man macht es in Abgrenzung. Weil man sich eine Identität schaffen kann, will, und das macht Identität entstehen durch Abgrenzung. Und dann als drittes macht man es für das Publikum. Weil man eigentlich dann nicht aus diesem Ich-Impetus kommt man mal raus und dann die Abgrenzung gegen außen, wenn man älter wird, auch nicht mehr so wichtig. Und dann denkt man sich, ja, man macht das ja nicht für sich selbst, bis da hat man es für sich selbst, sondern man macht es für ein Gegenüber, nämlich das Publikum. Und genau das habe ich gedacht, das war seine Verschiebung, nicht als Kurator, will man sich natürlich affirmieren und man will seinen Platz erobern und eine Idee, Branding haben und so weiter. Und dann kommt der Moment, wo man denkt, ich sage ja heute, ich mache die Ausstellung nicht für die Künstler, ich mache sie für das Publikum. Das ist natürlich eine völlig übertriebene Aussage. Natürlich mache ich es für die Künstler und Künstlerinnen. Aber ich mache es eben auch für ein Publikum. Und jetzt, das war
aber
vielleicht...
Aber wieso ist es eine übertriebene Aussage, wenn man sagt, man macht es fürs Publikum? Wieso ist es so natürlich, macht man es für die Künstler?
Ja, das ist jetzt eben genau das, ist interessant, dass du das sagst. Das ist das Credo des Kurators, der Kuratorin. Man arbeitet für die Vermittlung von Kunst, man arbeitet für Künstler im zeitgenössischen Bereich. Vielleicht im Museum ist es ein bisschen anders. Aber wir, die Selbstwahrnehmung ist eigentlich, man macht eine Ausstellung für Künstlerinnen und Künstler. Und das ist aber auch, ich finde eben auch ein Problem.
Und in der Kommunikation nach außen, finde ich, wirkt es dann aber schon eher so, als würde man das jetzt hier für die Stadt oder für das Publikum machen. Also.
Aber wenn, ich habe das auf jeden Fall versucht, also wenn das so rübergekommen hat, bin ich natürlich froh. Aber wenn ich oft Texte lese, auch von Kolleginnen und Kollegen, denke ich mir, ihr sprecht eigentlich nur zu euch selbst, ja, und eurer Peergruppe. Ja. Also das ist nicht, ihr richtet euch nicht an Publikum, sondern eigentlich an eure Kolleginnen und Kollegen, was auch okay ist, aber es ist nicht so mein Ding. Also das ist schon die Bubble. Also wie überall die Bubble. Früher sagte man nicht die Bubble, aber es ist schon ein gutes Wort. Also die...
Andersrum, in einem klassischen Sinn ist eben der Kurator oder die Kuratorin schon die Figur, die dem Künstler in dem Sinn hilft, das Werk zu vermitteln oder es eben vielleicht überhaupt einmal einer Öffentlichkeit zu zeigen. Es ist ja schon eigentlich eine Vermittlerrolle, die erstmal zwischen Künstler und Künstler ist. Haben jetzt die Künstler auf dein Programm auch so reagiert, dass sie vielleicht ihre Strategien geändert haben, gesagt haben, gut, bei Daniel Baumann versuche ich das jetzt auch, ich mache einen Schritt auf das Publikum zu. Also verändert sich da auch die Kunst, wenn man ein solches Haus so betreibt?
Ja, es war mir schon immer ein Anliegen und bis konkret in den Ausstellungsaufbau oft, eigentlich jedes Mal gibt es diesen Moment, wo ich sage, komm, jetzt gehen wir vor die Tür. Und jetzt kommen wir da rein und haben keine Ahnung, was uns erwartet. Was sehen wir? Macht das Sinn, was man da sieht? Weil es ist klar, wenn man so mittendrin steckt, ist alles klar. Ja. Aber was wäre jetzt, wenn ich und du, wir nicht wüssten, was da drin steht? Was sehen wir? Macht das Sinn? Ist das interessant? Ist das eine gute Abfolge der Arbeiten? Bringt das etwas? Oder wo bringt es nicht? Wo müssen wir noch mal rein, noch korrigieren, anders hängen, neu denken? Das ist also wirklich diese Position der Besucherinnen und Besucher einnehmen, weil es für die, dass wir all das machen. Und natürlich für diese, schon auch diese Künstler und Künstler ehren. Ich finde, es ist unglaublich, was Künstler und Künstler machen, weil es ist so brutal, mit sowas rauszugehen, weil man so verletzlich ist, weil man so exponiert ist. Weil wenn dann jemand schreibt, was ist das für ein Quatsch, dann ist dann schon hart. Ja. Das muss man schon aushalten können. Ja. Es ist schon, also die gleichzeitig also eigentlich fördern und stützen und auch schützen und vermitteln, aber nicht verehren oder nicht auf den Sockel heben. Und letztendlich ist auch, muss ich dann auch sagen, Leute, wenn ihr Kunst machen, wenn ihr euch zutraut, dass ihr etwas, dass ihr mehr zu sagen habt als der Durchschnitt der Bevölkerung, ja, dann macht das bitte, aber wenn ihr dann eine Kritik kommt, naja, dann müsst ihr damit leben, sonst bitte macht's einfach nicht. Ja. Muss man dann auch nicht allzu viel Mitleid haben. Ja.
Und wie geht der Kurator, man hört jetzt da die Leidenschaft auch für die Kunst.
Mein großes Problem.
Und wie gehst du denn mit dieser wahnsinnigen Unübersichtlichkeit der Kunstwelt um? Weil wahrscheinlich musst du 90% der Künstlerinnen, die du vielleicht auch gerne zeigen würdest, hat es einfach keinen Platz im Programm. Wie wählt man da eigentlich aus?
Ja, das ist eigentlich, ist man froh, dass man nicht alleine ist, weil man tatsächlich nicht alles machen kann. Und dann aber andere machen ja auch Ausstellungen. Und die zeigen das, vielleicht das eine oder andere, wo ich dann denke, ach, das würde ich auch gerne zeigen, aber es ist ja toll, wenn es gezeigt wird. Ja, am Schluss vom Tag geht es ja darum, Öffentlichkeit herzustellen. Ja. Für Künstlerinnen und Künstler und für ein Publikum. Und man kann nicht alles machen. Und natürlich würde man gerne noch das eine oder andere. Aber am Schluss vom Tag ist das Zusammenspiel aller Beteiligten wichtig. Ja.
Wir haben bei den Engadin Art Talks darüber gesprochen, dass eben wie in diesem Programm kommt, es wird die Frage gestellt, wie erzielt man Wirkung? Du hast einmal in einem Text in der Basler Zeitung über Adolf Wölfli geschrieben, die rhetorische Frage gestellt, kann die Kunst die Welt verändern? Und dann selbst geantwortet, nur bitte das nicht. Kannst du das erklären? Soll sie nun verändern oder nicht?
Nein, sie soll unser Denken verändern. Ich glaube, die Welt muss sie nicht auch noch gleich verändern. Ja, ich glaube, es gibt die Tendenz in der Kultur der Selbstüberschätzung. Und das führt dann zu absurden und megalomanischen und auch größenwahnsinnigen Momenten, die uns dann ins Unheil stürzen. Ich finde nicht, dass die Kunst die Welt verändern muss. Wenn sie das Denken verändert, dann ist das schon enorm viel. Ja.
zum Schluss interessiert uns jetzt natürlich noch, was machst du, wenn du hier Ende Februar die Schlüssel abgegeben hast in der Kunsthalle?
Ja, ich sage immer, mein Plan ist kein Plan, weil ich war eben lange Freelance und dann habe ich gedacht, ich bringe diese Erfahrung von all diesen Plattformen, wo ich aktiv war, in eine Institution rein, um auch nochmal diese Institution aufzumischen. Das wahnsinnig gerne gemacht und habe mich auch sehr engagiert und es war ein bisschen pausenlos. Habe ich dann nach 10 Jahren gefunden, ich brauche jetzt mal eine Pause. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich habe plötzlich gemerkt, dass ich so viel mache, dass ich keine Ideen mehr habe. Weil das wahrscheinlich mein Kopf und mein Körper haben realisiert, dass sie mir nicht noch mehr einspeisen sollten, also keine Ideen, weil ich eh schon zu viel mache. Und dann habe ich diese Ideen vermisst. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mal weniger arbeiten, damit ich wieder diese Ideen habe, weil es macht mir Spaß, diese Ideen zu haben, habe sie plötzlich vermisst. Und dann habe ich gesagt, okay, weniger arbeiten, ich muss zwar Geld verdienen, das muss ich ja, ich habe kein Vermögen in dem Sinn, aber ich will diese Momente wieder haben, wo ich irgendwie auf dem Fahrrad fahre und denke, oh nein, was für eine großartige Idee ist. Und dann, ich meine, ich habe viele Ideen und ich mache dann die wenigsten. Ist auch nicht nötig, dass man alle Ideen verwirklicht und auch gut, aber dieses Gefühl hat mir gefällt. Und jetzt freue ich mich auf diese Momente.
Aufs Fahrrad fahren.
Genau, mit diesen Ideen.
Okay, vielleicht nützen auch Spiele oder spielerische Herangehensweisen. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um zum Schluss noch einmal die Karten auszulegen.
Genau, ich lege die Karten nochmal hier hin, kannst nochmal 3 ziehen. Danke. Die erste. Wenn du mit jemandem aus der Vergangenheit sprechen könntest, wen würdest du anrufen und was würdest du fragen?
Ich glaube, ich würde tatsächlich Elka Spöri anrufen, diese Begründerin der Adolf-Wölfi-Stiftung, die aus Bulgarien kam, den Krieg erlebt hat und eine Art großartige Weisheit und Leidenschaft in sich trug, bis sie gestorben ist. Und es war immer toll, mit ihr zu sprechen. Ich würde sie anrufen und würde mich freuen, sie wieder mal zu hören.
Gibt es eine konkrete Frage, die du stellen würdest?
Wirklich, wie geht's? Und dann, es ging immer gleich los. Ich musste nicht mal eine Frage stellen. Es war dies und jenes und Weltpolitik und Sport und Kunst und so. Es war einfach so wie normal, ja.
Gut, die nächste. Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
Ja, natürlich viele. Viele. Da gibt es, wenn man eben eine Lebenskrise hat, muss man sich diesen Erfahrungen stellen. Die werde ich jetzt hier nicht ausbreiten. Das sind solche ganz persönliche Erfahrungen, die wir alle kennen, die einem das Leben tief prägen. Und dann gibt es eben Reisen wie damals nach USA oder dann auch, als ich nach Bangladesch fuhr oder Georgien gefahren bin, nach Israel, auch Südafrika, solche Reisen waren schon auch immer prägend, diese Welt, also etwas einfach zu sehen, was das alles, diese Welt alles bietet.
Dann kommen wir zur letzten Frage. Das ist eine gute Frage für den Schluss. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben?
Wahrscheinlich, I welcome whatever comes next.
Sehr zuversichtlich.
Wunderbar. Ja, wir freuen uns mit dir eigentlich auf deine Zukunft und wünschen alles Gute. Herzlichen Dank. Das war der Podcast mit Daniel Baumann, noch Kurator an der Kunsthalle Basel. An der Kunsthalle Zürich und Kurator der Engadin Art Talks. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Auch herzlichen Dank.
Herzlichen Spaß Dank. Gemacht.
Das war Frieda trifft, der Podcast für die Schweizer Kulturszene. Den gibt es überall zu hören, wo es Podcasts zu hören gibt, aber auch auf den Plattformen von des Basler Stadtmagazins Baschur und natürlich bei uns auf friedamagazin.ch.
Frieda trifft läuft schon seit dem August 2023. Und wir haben noch lange nicht alle Gäste getroffen, die wir zum Gespräch möchten einladen möchten. Damit das weiterhin möglich ist, kannst du uns unterstützen. Auf friedamagazin.ch den Spendenbutton drücken und es geht los.